Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Was für ein Wetter. Der Himmel zeigt sich. Der blaue Himmel. Gnade taucht in meiner Predigt auf. Saved by grace, aus Gnade errettet. Gnade hat eine Farbe. Aus dem Hebräischen weiß man das. Die Farbe ist blau. Also, wenn ihr an den Himmel schaut, dann freut euch. Ja, Fredi hat für mich gebetet und hat was Interessantes gesagt am Anfang vom Wort. Und da werden wir uns heute hinbegeben. Aber ich möchte euch mitnehmen in Dinge, die mich schon seit ein paar Jahren beschäftigen oder die ich gehört habe, die mir bewusst geworden sind, dass ich entdeckt habe, dass ich von anderen mitbekommen habe. Und wir haben auch das Lied gesungen, 10.000 Gründe. Und ich bringe euch jetzt heute nicht 10.000 Gründe, obwohl es 10.000 Gründe gäbe und mehr. Aber es wird etwas anders sein und ich bin mir sicher, ihr werdet heute Dinge hören, die ihr noch nie gehört habt. Aber wir müssen uns bewusst sein, wenn Gott der Schöpfer ist, ja, dann hat er eben alles gemacht, im Kleinsten und im Größten. Und das, was für uns die Grundlagen oder Basics sind, wie man das da so heute sagt, dass Jesus auf die Erde gekommen ist, er wurde von einer Jungfrau geboren, er hat für uns gelitten, er ist am Kreuz für uns gestorben, am dritten Tag auferstanden. Das wissen wir, das glauben wir, sonst sitzen wir nicht hier. Das ist gut. Aber es geht eben viel tiefer. Und das möchte ich mit euch zusammen ein bisschen näher anschauen und möchte da auch den Epheser 3, 17 und 18, also der Epheserbrief, den wir zurzeit näher kennenlernen. Und ich lese die Verse 17 und 18. Dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite, die Länge und die Höhe und die Tiefe ist und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Hier nennt Paulus die Liebe, aber es geht auch um andere Begriffe wie der Friede oder das eigentlich betrifft es alles. Aber wir wollen das heute mal ein bisschen näher anschauen, was auch den Anfang anbelangt und warum wir hier sitzen und was alles noch tiefer dahinter steckt. Zudem ist es auch schon ein Hinweis auf den nächsten Sonntag, wo wir Auferstehungsfeier haben. Ich sage bewusst Auferstehungsfeier. Ich mag das Wort Ostern nicht. Ich sage Auferstehungsfeier. Und ja, ich bin mal gespannt, es wird speziell. Einfach nur schon aus dem Grund, dieses Jahr werden wir keine Maske auf dem Gesicht haben. Es wurde uns verboten, zusammenzukommen. So. Aber eben, wir werden sehen. Gut. Die Sintflut und die Arche Noah. Wer hat nicht schon davon gehört? Es ist eine extreme Geschichte, was uns das Alte Testament mit der Sintflut und der Arche Noah berichtet. Und es lohnt sich, das ein bisschen tiefer anzusehen, was mit dem Ereignis geschehen ist. Und es soll uns bereichern. Und ich kann euch sagen, es geht ums Evangelium mit der Arche Noah. Die Sintflut erzeugt auch viele Fragen, so wie die häufig gestellte Frage, warum Gott die Sintflut gegeben und die ganze Menschheit bis auf Noah und seine Familie ausgelöscht hat. Wir werden es heute erfahren. Zu Beginn möchte ich euch etwas zeigen, und zwar aus der chinesischen Schrift. Das ist das Zeichen, was aus drei Zeichen besteht. Also ich kenne mich da nicht aus, aber ich habe das gefunden und habe das gehört und ich finde das mega spannend. Und da wird auch von rechts nach links gelesen. Und jetzt haben wir da das erste von den dreien, also links neben dem Gleichzeichen. das ist die, stellt die Zahl 8 dar. Dann das mittlere Zeichen von, da ist eine Person, also das kann auch Mund bedeuten. Und dann kommt das letzte Zeichen und das ist ein Gefäß. Und die drei Zeichen zusammen ergeben jetzt das Rechts und das heißt Schiff. Also wenn wir da sehen, 8 Personen, Gefäß, Schiff, ist in dem Zeichen die Arche Noah, die Sintflut, enthalten. Also in dem einen Zeichen. Also Gott wirkt in den ganzen Globus. Oder ein weiteres, was ich auch sehr stark finde. Das sieht so aus. Bin ich auf die falsche Seite? Und das besteht aus Ich und Lamm und das ergibt dann Gerechtigkeit. Also, ich bin gerettet. Einfach stark, wie Gott arbeitet. Gehen wir weiter zur Arche Noah. Und eben wie erwähnt, auch im Hebräischen wird die Schrift von rechts nach links gelesen. Und die Schriftzeichen stellen Bilder dar, aus welchen man die Botschaft herauslesen kann. Bei dem Schriftzeichen 8, also jetzt muss ich, Entschuldigung, muss etwas weiter. Und im Hebräischen haben wir eben die Zeichen, das Chet, und das bedeutet Neuanfang. Und zudem hat es den Zahlenwert 8. Also Arche Noah, die 8 Personen, Gott hat mit den 8 Menschen komplett neu angefangen. Das ist darin verpackt. Ja, und wenn wir uns vorstellen, wenn das Wasser auf die Erde kam, und es kam auch von der Erde heraus, es entstand Druck von allen Seiten. Die riesigen Mengen Wasser, die haben den Globus verformt. Was sich da unter der Arche alles abgespielt hat, das ist unvorstellbar. Wenn man hier an die Evolutionstheorie denkt, dann kommt man zum Schluss, dass die in keiner Weise nur einen kleinen Ansatz von Wahrheit hat. Es heißt ja auch Theorie. Und wie soll durch einen Knall etwas entstehen? Da geht doch alles kaputt. Das ist eine totale Irrlehre. Wir glauben an die Schöpfung. Und es ist interessant, dass es zu der Evolutionstheorie auch eine Gegenbewegung gibt, die sogenannte Katastrophentheorie. Und die wird von nichtgläubigen Wissenschaftlern wird die weitergegeben. Und es ist interessant, obwohl die von der Schöpfungsbericht nichts kennen oder nicht daran glauben, erklären die uns ganz genau, dass die Evolutionstheorie wissenschaftlich nicht im geringsten funktionieren kann. Und dass das ein absoluter Müll ist. Ich finde das sehr stark. Im Internet findest du in die Richtung interessante Sachen, da musst du dich mal hinbegeben. Ja, es ist doch interessant, dass wir Material von Ungläubigen haben, die genau erklären, wie es war und wie es ist, was uns die Bibel genau erzählt, was wir eben glauben. Und da können wir nur hoffen, dass solche Wissenschaftler auch noch zum Glauben kommen. Und das ist keine Seltenheit, das hat es schon mehr gegeben. Gut. Um die Sintflut besser zu verstehen, müssen wir ganz an den Anfang der Bibel zurückgehen, damit offenbar wird, warum Gott die Sintflut hat hereinbrechen lassen. Und ich glaube, man muss zurück zur allerersten Verheißung gehen, zur Jungfrauengeburt, die dort erwähnt wird. Und das lesen wir in dem Vers 1. Mose 3,15. Ihr seht ihn da. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Gott redet hier direkt nach dem Sündenfall mit dem Teufel, dass er, Gott, Feindschaft setzen wird zwischen Satan und der Frau. Zwischen dem Samen des Teufels und dem Samen der Frau. wenn man genauer hinschaut, dann stellt man fest, dass Gott sagt, zwischen deinem und ihrem Samen. Ist das nicht eine interessante Aussage, weil eine Frau hat doch keinen Samen. Wir wissen doch, was biologisch abgeht. Aber es geht eben tiefer. Also, die Frau hat keinen Samen, dieser kommt vom Mann. Der Same ist hier in Einzahl geschrieben und er kommt von Gott. Es geht um die Jungfrauengeburt, wie erwähnt. Maria bekam den Samen direkt von Gott. Sie trug den Samen aus, bis Jesus geboren wurde. Und dieser Vers, der hat noch viel Schlimmes verursacht, weil darin, wenn man es genau anschaut, werden die Frauen in allen Religionen, in allen Weltreligionen, werden die Frauen verachtet. Sie werden tief gehalten. Das steckt da dahinter. Und einfach aus dem Grund, der Teufel hasst Frauen. Einfach aus dem Grund, weil die Frau Jesus geboren hat, weil Maria Jesus geboren hat. Der Teufel, er weiß viel, aber er weiß nicht alles. Aber da hat er sich verrechnet. Da bin ich sowas von dankbar. Die Frau ist die Krone der Schöpfung. Mann und Frau haben absolut den gleichen Wert, doch der Mann und die Frau haben verschiedene Rollen. In 1. Mose hat eben Gott zum Teufel geredet und der, wie gesagt, ist nicht blöd, aber er ist auch nicht gescheit. Er wusste nur, dass aus der Frau ein männliches Kind geboren wird. Deshalb auch der Mord an Abel. Der Teufel wollte schon verhindern, dass die Linie unterbrochen wird. Und so geht es durch die ganze Geschichte. Der Teufel, der hat nur eines im Sinn, er will die Menschen einfach umbringen. Doch er ist immer im Nachhinken. Also die Arche Noah und die Sintflut. Und wir lesen ein paar Bibelverse. Die lese ich vor, die blende ich jetzt nicht ein. Was geschah vor der Sintflut? Und es geschah, als sich die Menschen zu mehren begannen auf der Erde und ihnen Töchtern geboren wurde, da sahen die Gottessöhne, dass die Töchter der Menschen schön waren. Krone der Schöpfung. Und sie nahmen sich von allen jenen zu Frauen, die ihnen gefielen. Diese Gottessöhne, das waren Engelwesen, nahmen sich Menschenfrauen als Frau. Das muss man sich mal vorstellen. Das hat sich so abgespielt. Einfach krass. Da lesen wir weiter in Vers 3. Da sprach der Herr, mein Geist soll nicht für immer mit den Menschen rechten, denn er ist ja Fleisch. So sollen seine Tage 120 Jahre betragen. Also da hat Gott eingegrenzt, wie alt das Menschen maximal werden können. In jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde und auch später noch, solange die Gottessöhne zu den Töchtern der Menschen kamen und diese ihnen Kinder gebaren. Riesen. Das sind die Helden der Urzeit, hochberühmte Männer in jenen Tagen. Ja, was läuft denn hier ab? Aber es war so. Goliath war so eine Geburt, so ein Riese. Und die gefallenen Söhne im Hebräischen heißt das Nephilim. Und das sind gefallene Engel. Vielleicht merkt ihr langsam was. Was sind denn die gefallenen Engel für Typen? Das sind Dämonen. Der Teufel lässt die Dämonen auf der Erde los, also vor der Sintflut, um sich mit den Menschen zu verbinden. Um alles zu zerstören, das war der Plan Satans, weil er den Samen der Frau kaputt machen wollte. Diese Engelwesen, die Dämonen, können heute nicht mehr auf die Erde kommen, denn Gott hat diese Engel gefesselt. Das lesen wir in 2. Petrus 2,4. Denn wenn Gott die Engel nicht verschonte, die gesündigt hatten, sondern sie in Fesseln der Finsternis in den Abgrund warf, um sie zum Gericht aufzubewahren. Also das kommt Gott sei Dank nicht mehr vor. Es geht hier eben um die Engel aus 1. Mose 6, was wir gelesen haben. Mit der Sintflut waren die Riesen weg, doch danach tauchten sie nochmals auf. Der Teufel hat das verheißene Land mit Riesen besetzt, also Goliath. Das lesen wir auch im Buch Josua von den 12 Kundschaftern als Kaleb und Josua zurückkamen und die anderen Kundschafter. Und der Mehrteil hatte erzählt, was Schreckliches da ist, wie Riesen, die fressen uns und wir haben keine Chance und ich weiß nicht was alles. Aber Kaleb und Josua, die sahen etwas anderes. Die sahen das verheißene Land. Und Kaleb und Josua, die wurden von Gott wie irgendwie verschont, aber sie mussten 38 Jahre länger durch die Wüste latschen, bis sie ins verheißene Land kamen. Ja, und in 1. Mose 6,5 lesen wir dann weiter, wenn wir zurück vor die Sintflut gehen. Als aber der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens allzeit nur böse ist. Und jetzt kommt's. Was ist mit diesem Böse genau gemeint? Mit Böse ist völlig beschädigtes Erbmaterial gemeint, das durch die Nephilim in die Menschen kam. So verdorben waren die Menschen bis in den Körper. Also es hat eine DNA-Veränderung gegeben. Das hat sich dort abgespielt. Darum gab es die Riesen. Und da können wir auch uns denken, dass die keine guten Gedanken hatten. In 1. Mose 6,8 lesen wir, Noah, und das ist auch interessant, was der Name für eine Bedeutung hat, das heißt Ruhe. Aber fand Gnade in den Augen des Herrn. In dieser Bibelstelle kommt Gnade zum ersten Mal in der Bibel vor. Gnade und Frieden gehen immer zusammen. Also wenn du Frieden hast, dann hast du Ruhe. Und man kann sagen, wenn du Gnade verstanden hast, dann hast du eben auch die Ruhe in dir. Dann machst du mehr als alle anderen. Das sagte auch Paulus, ich mache mehr als alle anderen. Doch es ist die reine Gnade, die in Paulus war, die alle seine Taten und Werke hervorbrachte. Weiter heißt es in 1. Mose, Verse 9 und 10 und 13 und 16. Dies ist die Geschichte Noahs. Noah, ein gerechter Mann, war untadelig. Sein Erbmaterial war unbeschädigt. Unter seinen Zeitgenossen, Noah wandelte mit Gott. Sie waren noch ganz Mensch. Und Noah hatte drei Söhne gezeugt, Sem, Ham und Japhet. Da sprach Gott zu Noah, das Ende alles Fleißes ist bei mir beschlossen, denn die Erde ist durch sie mit Frevel, eben böse, gleich beschädigtes Erbmaterial, erfüllt. Und siehe, ich will sie samt der Erde vertilgen. Mache dir eine Arche aus Gopherholz. Mit Zellen sollst du die Arche machen und sie innen und außen mit Pech überziehen. Und du sollst sie machen. 300 Ellen lang soll die Arche sein, 50 Ellen breit, 30 Ellen hoch. Also 150 Meter lang, 25 Meter breit und 15 Meter hoch. Vers 16. Eine Lichtöffnung sollst du für die Arche machen. Eine Elle hoch ganz oben an der Arche. Sollst du sie ringsherum herstellen. Und den Eingang der Arche sollst du an ihre Seite setzen. Du sollst ihr ein unterstes, ein zweites und drittes Stockwerk machen. Also Gott erklärte Noah genau, was er machen sollte. Niemand hat bisher so ein großes Schiff gebaut und erst noch direkt auf dem Land, denn es hat noch nie geregnet. Das lesen wir im Schöpfungsbericht. Und wisst ihr, wie lange Noah an dem Schiff gebaut hat? 80 bis 100 Jahre. Und könnt ihr euch vorstellen, was für einen Hohn und einen Spott musste er hören von den Menschen? Die Angaben über die Arche sind sehr spezifisch und auch ganz interessant. Und das wollen wir miteinander anschauen. Denn die Arche Noah ist ein Bild auf Jesus Christus. Die spezifischen Angaben der Arche haben ihre Bedeutung. Die Lichtöffnung, die ganz oben im Dach war. Denn bei einem normalen Boot hat man die Fenster ringsherum gebaut. Ja, und hier ist die Frage, warum ist die Lichtöffnung ganz oben? Es ist ein Bild für die Situation. Wenn hohe Wellen sich aufbauen, dann schau nicht auf die Wellen, sondern schau nach oben. Von da, wo seine Hilfe kommt. Schau nach oben, wenn der Sturm kommt. Siehe auch Petrus, solange er auf Jesus geschaut hat, konnte er auf dem Wasser laufen. Als er auf die Wellen geschaut hatte, dann sank er. Aber Gnade, es hat Petrus dennoch aus dem Wasser gerettet. So steht auch die Arche, denn sie ist ein starkes Bild von Jesus im Alten Testament. Aber auch im Neuen Testament wird sie erwähnt, denn Petrus erwähnt es im 1. Petrus 3,20. Da heißt es, die einst ungehorsam waren, als Gott in Geduld ausharrte zur Zeit Noahs, als man die Arche baute, in der wenige, nämlich 8 Seelen, gerettet wurden durchs Wasser hindurch. Schauen wir uns mal die Dinge an, welche die Arche ausmachen. Da ist das Material Holz, Gopherholz, das ist ein Hartholz. Im Alten Testament, in der Typologie heißt, um etwas zu verdeutlichen, ein Bild auf Menschlichkeit. Also das Holz der Arche ist ein Bild auf die Menschlichkeit. Also wichtig ist, Jesus war 100% Mensch und er war auch 100% Gott. Also Jesus ist 100% als Mensch auf diese Erde gekommen und er war auch 100% Gott. Und das Holz stellt den menschlichen Teil von Jesus dar. Dieses Holz wurde nicht in seinem Ruhzustand belassen. Nämlich, mit Pech wurde das Holz überzogen. Das ganze Holz wurde innen und außen mit Pech überzogen. So konnte kein Wasser eindringen. Es war dicht. Ich bin sicher, dass es so war. Und das hatte auch eine ganz praktische Methode, dieses Pech. Doch im Hebräischen bedeutet Pech Kofer und hat nicht nur die Bedeutung von Pech, sondern, und das finde ich sehr interessant, es hat auch die Bedeutung von Bedeckung und Sühnung. Und wir wissen alle, dass Jesus das perfekte Sühneopfer ist. Und dieses Holz, die Menschlichkeit Jesu, wurde innen und außen mit Pech, mit seiner Göttlichkeit, die er ist, wurde das Holz überzogen. So ist das Pech sein Sühneopfer für uns von außen und von innen sichtbar. Das ist interessant, weil ja die Menschen in die Arche hineingegangen sind. Und seine Leute gingen in die Arche hinein, was seinen Grund hat. Siehe, wo du Jesus als deinen Retter angenommen hast, bist du sinnbildlich in die Arche hineingegangen. Denn er lebt in dir und du lebst in ihm. Das ist die Rettung. Du bist verborgen in Jesus Christus und wenn du reingehst, dann siehst du sein Sühneopfer für dich. Von außen und wie gesagt, von innen. Das ist, wenn man von Neuem geboren wird. Diesen Moment, wo du erlebst hast, wo du Jesus gesagt hast, ja, komm in mein Herz. Weiter, die Arche bot nur einen Eingang. Keine andere Möglichkeit gab es, in die Arche zu gelangen. Und wir alle wissen, es gibt nur einen Weg und dieser Weg heißt Jesus Christus. Er ist die Tür, er ist das Tor, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also dieser Eingang steht sinnbildlich für einen Weg. Und dieser Weg wurde uns eröffnet durch das Sühneopfer von Jesus Christus. Die 8 Menschen gingen durch diese Tür hinein und Gott hat die Tür verschlossen. Und jetzt kommt das absolut Spezielle, dass alle Menschen, die untadelig waren, Erdmaterial, das nicht beschädigt ist, eben Noah mit seiner Frau, seinen Söhnen und den Schwiegertöchtern, die drinnen waren, Gott schließt die Türe zu. Und was Gott verschließt, das bleibt verschlossen. Es ist zu. Was bedeutet das jetzt für uns? Das bedeutet nichts anderes für dich, da wo du von Neuem geboren wurdest, wo du die Rettung angenommen hast. Die Rettung kannst du nie verlieren. Es ist unmöglich, dass du die Rettung verlieren kannst. Du bist safe, du bist gesichert. Du bist in der Arche, du bist in Jesus. Da kommst du nicht mehr raus. Das musst du dir wirklich im Herzen festmachen. Das ist die Wahrheit. Die Arche ist also ein geniales Bild, um zu verstehen, dass wir unsere Rettung durch Jesus Christus nicht verlieren können. Also die acht Menschen sind während der ganzen Zeit der stürmischen Flut mit dem hohen Wellengang in dieser Arche drin. Und irgendwann kommt die Arche auf dem Berg Ararat zum Stehen. Und als die Arche dort stand und als das Flutwasser weg war, öffnete sich die Tür und die Tür von Gott wurde geöffnet, von keiner anderen Person. Und wenn die Tür von Gott geöffnet wurde, dann ist die Arche am Ziel. Und dann steigen alle aus. Und wo sind wir? Im Himmel. Und jetzt kommen all die Menschen und sagen, okay, du bist jetzt in der Arche drin und heißt das denn, dass du die Rettung nicht verlieren kannst, dass du nie mehr sündigst? Und auch hierfür ist die Arche ein geniales Bild. Also du glaubst an Jesus, gehst in die Arche hinein. Du bist geschützt in der Arche. Doch was aber passieren kann, wenn die Arche über sehr hohe Wellen fährt, dass du in der Arche umfällst. Was dabei jedoch nicht geschehen kann, obwohl du umfällst, aber du fällst nicht zur Arche hinaus. Also es können Umstände sein, du sündigst, du fällst, aber du fällst nicht raus. Weil es ist dir vergeben. Du lebst in Jesus. Es ist unmöglich, die Rettung zu verlieren. Aber er reicht dir die Hand, das haben wir schon oft gehört, und dann kannst du weitergehen. Also, wenn mal sowas passiert, dann erinnere dich zuerst, wenn du gesündigt hast, wie bist du hineingekommen? Dann ist die Sache getan. Du kannst einfach nur sagen, danke Jesus. Und es ist so, du willst ja nicht sündigen, aber es geschieht. Aber du bist und bleibst gerettet. Gehen wir einen Schritt weiter. Es gibt nur einen Eingang an der Seite der Arche. Und stell dir vor, wenn die Arche ein Bild auf Jesus ist, so stell dir nun seinen Körper vor. Seht ihr da auf dem Bild? Der Körper von Jesus hat an der Seite eine Öffnung. An was erinnert dich das? An das Kreuz, ja. Als Jesus am Kreuz starb. Da heißt es in Johannes 19,34, einer von den Soldaten allerdings stach mit der Lanze in die Seite, worauf sofort Blut und Wasser aus der Wunde trat. Also die Arche im Alten Testament, ein Bild auf Jesus, hat einen Eingang an der Seite und dieses Wort an der Seite kommt mehrere Mal in der Bibel vor. Nicht nur bei der Arche und bei Jesus am Kreuz. Also jedes Mal, wenn ihr an der Seite lest, dann könnt ihr wissen, es geht um Jesus. Jesus war schon tot, als der römische Soldat mit der Lanze in die Seite stach. Dabei floss Blut und Wasser heraus. Und Blut mit Wasser vermischt deutet auf etwas hin, dass der Körper von Jesus extrem krank war. Ja, ist logisch. Er hat ja unsere Krankheiten getragen. Nun, wenn du durch die Seite hineinsehen könntest, dann würdest du einen Blick auf das Herz von Jesus werfen können. Und was du sehen würdest auf dem Herz von Jesus, stell dir das so vor. Das, was du siehst, ist dein Gesicht. Kann ich nur sagen, Halleluja, Amen. Er ist gestorben und durchbohrt worden wegen dir und mir, aber er hat uns an unserer Stelle hat er es auf sich genommen. Das, was geboren wurde durch den Tod von Jesus, ist das Extremste, was es je auf diesem Planeten gegeben hat. Alle Christen, seine Braut lebt, weil Jesus für uns gestorben und auferstanden ist. Durch seinen Tod und Auferstehung ist die Gemeinde, seine Braut, überhaupt erst geboren worden. Das größte Bild für die Church oder die Gemeinde ist das Bild der Braut, die Braut von Jesus. Wenn wir nun ganz an den Anfang der Bibel zurückgehen, dann sehen wir, dass Gott den ersten Menschen Adam macht. Und dann sieht Gott, dass es nicht gut ist, dass Adam alleine ist. Und dann nimmt Gott Erbmaterial von Adam und macht daraus Eva. Das ist ja ganz interessant. Das lesen wir in Mose, 1. Mose 2,21. Da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, sodass er einschlief. Und er nahm eine von seinen Rippen aus seiner Seite und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Also Gott nimmt aus der Seite von Adam, während Adam schläft, Erbmaterial und hat etwas ganz Neues geschaffen, geformt, nämlich die Frau. Und als Adam aus dem Schlaf erwachte, da stand das schönste Wesen, was Adam je gesehen hatte, vor ihm. Adam flippte komplett aus, weil er seine Braut sieht. So war's. Und wisse, Jesus war auch am Schlafen. Er war 3 Tage tot. Und als er auferstand am 3. Tag, da war etwas ganz Neues geboren. Die Braut von Jesus Christus. Und wenn er sie anschaut, dann leuchten seine Augen, wenn er sie anschaut. Und dann hat er eine so große Freude. Es gibt nichts Schöneres für Jesus, etwas Vergleichbareres als seine Braut. Du und ich. Also mit seiner Braut, Gemeinde. Und so ist es interessant, was wir in Epheser 5, 27 lesen können. Denn er möchte sie, die Gemeinde, zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken, Pickel und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihm treten kann. Weißt du, wir sehen die Runzeln oder die Pickel, doch Jesus sieht uns perfekt, weil wir von seinem Erbmaterial entstanden, von Neuem geboren sind, das ohne jeden Makel perfekt ist. Erbmaterial, das 100% Gott entspricht. Er lebt in dir, du lebst in ihm. Du bist aus seinem Erbmaterial gemacht. Er ist der Erste aus einer neuen Schöpfung. Wir sind die, die danach folgen. Halleluja. Okay, gehen wir zurück zur Arche. In 1. Mose 8,4 ein ganz interessanter Vers aus meiner Sicht. Warum? Das werdet ihr gleich erfahren. Die Arche machte dann ihren Weg mit den 8 Menschen und kommt am Schluss ihrer Reise auf dem Berg Ararat an. Das lesen wir in 1. Mose 8,4. Und die Arche ließ sich auf dem Gebirge Ararat nieder, am 17. Tag des 7. Monats. Dieser Vers hat es in sich. Eigentlich könnte man, nachdem dass die Arche auf dem Berg Ararat sich niederließ, aufhören zu lesen, oder nicht? Sie ist ja angekommen. Doch, wenn interessiert es, wenn die Arche dort angekommen ist, am 17. Tag des 7. Monats, ist doch nicht wichtig. Schon gar nicht aus heutiger Sicht. Wen interessiert das schon? Aber bei Gott hat alles einen Sinn und eine tiefe Bedeutung. Bei Gott gibt es keine Zufälle. Also, die Arche kommt am 17. Tag des 7. Monats an. Das hören wir jetzt schon zum 3. Mal. Und das Wort Ararat schauen wir zuerst an. Das bedeutet nämlich Arar, Fluch, und Arat heißt Segen. Also den Fluch in Segen umkehren. Darum landete sie auf dem Ararat. Die Arche also kam am 17. des 7. Monats dort an, und im Hebräischen haben diese Zahlen eine Bedeutung. Erstens, 7 heißt Vollkommenheit und 17 bedeutet vollkommener Sieg. Jetzt merkt ihr schon langsam, wohin es führt. Denn wir wissen alle, der vollkommene Sieg am Kreuz, wo Jesus hing, wurde dort errungen. Und wir lesen in Galater 3,13, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unseretwillen, denn es steht geschrieben, verflucht ist der, der am Holz hängt. Jesus hat den Fluch umgekehrt in Segen. Wir wissen auch, bin ich zu weit? Entschuldigung. Wir wissen auch aus der Geschichtsschreibung der Juden, die immer so genau aufgeschrieben haben, wann was passiert ist. Wir wissen auch, dass Jesus gekreuzigt wurde am 15. Tag des 7. Monats. Und 15 bedeutet im Hebräischen Ruhe, Frieden. Das war am Freitag und sein Tod hat uns vollkommene Ruhe gebracht, vollkommenen Frieden gebracht, vollbracht. Er ist auferstanden. Wann? Das wissen wir am 3. Tage. Und jetzt kommt's, am 17. des 7. Monats. Genau dasselbe Datum, als die Arche auf dem Berg Ararat aufgesetzt hat. Einige tausend Jahre nachher, an demselben Datum, ist Jesus auferstanden. Er hat uns den vollkommenen Sieg gebracht. Also, im Alten Testament findest du auf jeder Seite Jesus. Gott hat an alles gedacht. Es ist alles genial. Und seine Auferstehung ist so gesehen die Quittung für seinen Sieg, der Beweis, dass uns alle Sünden vergeben sind, das Siegel für seinen Sieg. Und es kann kein Zufall sein, dass die Arche und die Auferstehung Jesu dasselbe Datum haben. Denn wenn wir sehen, dass die Arche ein Bild auf Jesus ist, die vielen Parallelen, da kann man nur jubeln über das Wort Gottes, die Bibel, die Gott uns gegeben hat. Die Bibel ist einfach Faszination pur. Es gibt keine Zufälle, wie schon gesagt, sondern Gott ist einfach äußerst präzise. Seine Planung stimmt, seine Verheißungen werden wahr. Für alles, was wir schon gebetet haben, alles, was wir schon gehört haben, alles, was noch ist, es wird. Könnt euch darauf verlassen. Nun, noch die Frage, warum die ganze Sintflut? War die Sintflut gegen die Menschen oder für die Menschen? Sie war für die Menschen. Gott hat nicht die Sintflut gebracht, um die Menschen auszulöschen. Gott hat die Sintflut gebracht, um die Menschheit zu retten. Um einen Neustart zu machen, um das einzige Erbmaterial, das nicht kaputt war, von Noah und seiner Familie zu retten. Das ganze kaputte Erbmaterial wurde in den anderen Menschen vernichtet. So hat Gott das gute Erbmaterial beschützt und unversehrt ans Ziel gebracht und einen Neustart begonnen mit einer neuen Schöpfung, Erde und den 8 Menschen. Wie gehört, 8 ist, bedeutet Neuanfang. In Jesaja 54,9 hat Gott auch gesagt, damals nach der großen Flut schwor ich Noah, dass nie mehr die ganze überschwemmt werden sollte. Genauso schwöre ich nun dir, dass ich nicht mehr zornig auf dich sein werde. Also wenn du Jesus das Leben übergeben hast, er weiß von nichts, dass du gesündigt hast. Er weiß es nicht mehr. Er weiß es nicht. Was wichtig ist an dem Vers, da hat Gott zu den Juden auch gesprochen. Denn es ist sein Volk und wir wissen ja, dass Jerusalem auf dem Berg Zion liegt. Jesus ist auf dem Berg Zion gekreuzigt worden. Also hat das eine viel tiefere Bedeutung als nur Jerusalem. Sondern Gott hat hier gesagt, ich schwöre. Und wenn Gott schwört, dann meint er es ernst, dass er nicht mehr zornig auf dich sein wird. Und das, was Jesus für uns getan hat, noch etwas zu verdeutlichen und zu vertiefen, schauen wir uns noch etwas an. Und zwar, das Neue Testament wurde ja mehrheitlich in Griechisch oder zum Teil auf Hebräisch geschrieben und dann übersetzt ins Griechische. Ein Wort in Griechisch ist schwierig auf Deutsch zu übersetzen. Da musst du zum Teil 1, 2, 3 und mehr Sätze verwenden, um das zu beschreiben. Die Schrift geht einfach enorm tief. Und ich möchte euch das zeigen. Und zwar mit einem Wort. Das Wort Erlösung wollen wir uns genauer anschauen, weil es eben in dem Zusammenhang ist. Erlösung ist nicht dasselbe wie Errettung. Aber in unserem Sprachgebrauch sagen wir Erlösung oder Errettung und meinen eigentlich damit alles zusammen in dem Sinn Errettung, Heil, Erlösung. Eigentlich ist das für uns dasselbe. Aber für Gottes Wort macht es dennoch einen Unterschied. Und es ist schon wirklich wunderbar, dass du weißt, dass du errettet bist. Aber wenn du weißt, was die Rettung, die du erhalten hast, alles mit sich bringt, dann bekommst du einen viel tieferen Zusammenhang, was Jesus für dich getan hat. Da haben wir das Wort Errettung, und das heißt auf Griechisch Soteria, oder das Verb, wenn es getan wird, heißt so-so. Wie man es genau ausspricht, weiß ich nicht, aber das heißt heil vollumfänglich. Das ist mir in den Sinn gekommen, dass wir in unserem Walliser Teach manchmal sagen, wir so-so. Ja, wenn ich jetzt so-so sage, dann kommt mir dann das vielleicht in den Sinn, dann kann ich was vielleicht ändern. Also im Griechischen heißt Errettung Soteria und das Verb so-so. So-so bedeutet Heil, Errettung vollumfänglich. Es bedeutet auch Heilung, Heiligung, Heilung in Beziehungen. Das ganze Paket, was Jesus auf sich genommen hat, ist in dem Wort Errettung enthalten. Und das ist auch im Wort Erlösung enthalten. Aber es werden andere Fokuspunkte im Urtext von Gottes Wort gemacht. Im Deutschen lesen wir Erlösung, doch im Griechischen sind es, je nachdem, auf was der Schreiber genau hinweist, drei verschiedene Worte. Das gilt auch für andere Worte wie Frieden, Liebe und so weiter. Es ist so viel tiefer, als wir nur erahnen können, was Jesus für uns getan hat und was er ist. Siehe auch das Gebet von Paulus in Epheser 3, 17 und 18, was wir am Anfang gelesen haben. Jetzt für das Wort Erlösung lautet die Begriffserklärung. Befreien durch Bezahlen eines Preises. Das kennen wir. Das wissen wir. Und Jesus hat es alles gekostet und uns nichts. Gnade. Gott hat sein Wertvollstes gegeben, als wir noch Sünder waren. Er hat mit seinem Sohn uns alles, aber wirklich auch alles gegeben. Aber es ist so wie bei Adam und Eva. Gott ließ ihnen auch die Freiheit, auf ihn zu hören oder nicht. Gott zwingt niemandem die Erlösung auf. Der Mensch kann wählen, aber wir wissen, was seine Empfehlung ist. Also, Erlösung ist Befreiung durch Bezahlen eines Preises. Und hier sind nun die drei Worte für Erlösung in Griechisch. Das Agorazo, dann Ex Agorazo und Lutro spricht man es aus. Schauen wir uns mal das erste an. Agorazo, das heißt auf dem Markt, Agora, kaufen. Ja, was ist denn das für ein Markt? Früchtemarkt, Gemüsemarkt? Wohl kaum. Es war ein Sklavenmarkt. Der Sklavenmarkt der Sünde. Siehe, Johannes 8, 34, wo Jesus antwortete, ich sage euch, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Es geht also um den Sklavenmarkt der Sünder. Also wir wurden damals als Sklaven der Sünde verkauft. Wir wurden Sündenprodukte, als Adam und Eva gesündigt hatten. Und jetzt kommt Jesus und er kauft uns für sein Leben am Kreuz auf Golgatha. Das ist unser Glaube. Zwei Beispiele, es gibt mehrere, aber im 1. Korinther 6,20 steht, im Zusammenhang eben, wo das Agorazo verwendet wird, denn um einen teuren Preis seid ihr erkauft, Agorazo, worden. Verherrlicht also Gott in eurem Leib. Oder einer in der Offenbarung, und sie sangen ein neues Lied und sprachen, würdig bist du, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du wurdest geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott, und ich sage es jetzt so, auf dem Sklavenmarkt der Sünden erworben, aus allen Stämmen und allen Sprachen, aus allen Nationen und aus allen Völkern. Also Jesus ist auf dem Sklavenmarkt der Sünde gekommen und hat uns freigekauft mit seinem Leben. Das kann man nicht genug sagen. Gehen wir zum zweiten. Das ist das Ex Agorazo. Und das heißt auf Deutsch vom Markt kaufen. Und das Ex Agorazo wird dann, wenn es um das geht, am meisten in der Bibel verwendet. Denn Jesus hat nicht nur uns erkauft, er hat auch gleich den ganzen Markt, alles weg vom Markt, er hat alles mitgenommen, er hat wirklich alles bezahlt. Somit ist es unmöglich, nochmals dahin zu kommen, weil der Markt für dich und mich nicht mehr existiert. Wir sind ja in der Arche, wir haben Jesus unser Leben gegeben und er ist zu uns gekommen. Es ist vollbracht. Du musst dir vorstellen, Jesus hat mehr bezahlt, als was der Markt mit all seinen Produkten wert war. Sein Erlösungswerk ist mehr wert als alle Sünden, als alle Scham, als alle Schuld und alles, was passiert ist und noch passieren wird über die ganze Menschheit. Menschheitsgeschichte. Jesus hat also nicht einfach 100% bezahlt, sodass es bei Gott gerade null ist. Nein, Jesus hat mehr bezahlt. Scheinbar ist das auch so im Gesetz vorgeschrieben, denn Jesus war ja Jude als Mensch. Er hat einen Fünftel mehr bezahlt. Also 120% hat er bezahlt. Er hat überbezahlt. Er kann einfach nicht anders, weil unser Gott ein Gott des Überflusses ist. Er will immer mehr geben, als wir erwarten. Gott hat mit seinem Sohn Jesus alles bezahlt, mehr als nötig war. Das kann man auch im 3. Mose nachlesen, wobei es menschlich gesehen ein eher trockener Bibeltext ist, mit den ganzen Opfern, Gesetzen, Vorschriften etc. Doch, wenn du das liest, dann denke dir das nächste Mal Jesus da hinein. Dann wird es lebendig. Dann siehst du, wie Jesus für uns alles getan hat. In Galater 3,13 wird ex agorazo verwendet. Den Vers haben wir schon gelesen. Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes ex agorazo freigekauft, indem er für uns zum Fluch geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Oder Galater 4,5, damit er die freikaufte, also vom Markt weg komplett, die unter dem Gesetz stehen, und damit wir die Sohnschaft erlangen. Es ist also mehr als stark. Jesus hat alles zusammen gekauft. Aber wenn ich daran denke, dass es keinen Weg mehr für mich dahin gibt, dann ist das für mich unübertreffbar eben vollbracht. Und wir sind gerettet und bleiben gerettet auf immer. Man kann auch sagen, Jesus hat dich befreit aus dem Gefängnis der Sünde und in das Freiheitsgefängnis, siehe Arche, nur als Bild, eingesetzt. Versteh das richtig. Jesus will nicht, dass du eingeschränkt bist, aber er will, dass du sicher bist. Trotz zeitweisem hohem Wellengang, bis wir im Himmel angekommen sind. Siehst du und spürst du die Liebe Gottes für dich? Man muss sich manchmal die Dinge einfach ein bisschen deutlicher vorstellen und dann sieht es anders aus. Und ja, ich möchte da euch noch ein kurzes Zeugnis weitergeben, bevor ich dann bald abschließe. Und zwar, das habe ich kürzlich gehört und es ist schon extrem. Und es geht auf das hin, wenn du mal gerettet bist, dann bleibst du eben gerettet. Ich kann das nicht genug erwähnen. Da war ein Satanist und ich mache es ein bisschen kürzer. Er hat einen Christen kennengelernt und die haben sich dann so weit gefunden. Und um es kurz zu machen, der Satanist hat sich bekehrt. Er hat Jesus als seinen Retter angenommen. Er wurde gerettet. So ging er dann am Sonntag in den Gottesdienst. Er kam in das Gebäude herein und ja, er war eben frisch errettet und er sah nicht so aus wie Christen aussehen, äußerlich. Wie er genau ausgesehen hat, weiß ich nicht, aber ich denke mir schon vor, dass er da irgendwas, schwarze Kleider und vielleicht war er noch irgendwie speziell tätowiert oder was weiß ich was. Aber er ging da hinein und dann hat man ihm gesagt, ja, weißt du, bitte du musst dich schon, das ist ein bisschen zu viel und so. Er ging raus. Dann ging er in eine Lebensgruppe, so wie wir es kennen, da hinein. Und die Leute da, oh meine Güte, oh, jetzt kommt der. Ja, weißt du, überleg dir das gut, du musst dich vielleicht noch, weißt du, wir essen noch zusammen, jeder bringt etwas mit und wir wissen nicht, was du mitbringst. Ja, eben. Und dann ging er raus. Was hat er getan? Er ist zurückgegangen in die Community, wo er vorher war, in die Satanistenversammlung. Da ging er hin und dann geschah was. Er ging in den Raum hinein und auf einmal konnten die allen anderen nichts mehr sehen. Sie waren geblendet. Sie konnten nichts mehr sehen. Das Licht aus dem neugeborenen Christen war so stark, dass die nichts mehr sehen konnten. Pass einfach auf das hin, wenn du mal gerettet bist, dann bist und bleibst du gerettet, auch wenn du fällst. Und jetzt gehen wir noch zum dritten Wort und dann haben wir es dann gleich. Und zwar das Lutro. Auf Deutsch heißt das Lösen oder Befreien. Und Lutro liegt fast am nächsten beim deutschen Wort Erlösen. Und im Wort Erlösen kann man sagen, ist das Namenwort Er oder Pronomen, wie das heißt, und das Verb oder Tunwort Lösen. Und es ist klar, mit Er ist Jesus gemeint und mit Lösen auf das, was er gemacht hat. Und da kannst du auch wieder alles zusammennehmen, dass Jesus absolut den Markt ausgelöscht hat, wo du Ja gesagt hast. Und da lesen wir noch 1. Petrus 1,18. Ihr wisst, dass ihr aus eurer nichtigen, von den Vätern ererbten Lebensweise nicht um einen vergänglichen Preis losgekauft, also Lutro, wurdet, nicht um Silber oder Gold, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, des Lammes, ohne Fehl und Makel. Also, ohne Fehl und Makel, die Braut hat keine Falten. Die Braut ist rein. Und so können wir jetzt zusammen das Abendmahl feiern. Und ich möchte einfach wirklich Jesus Danke sagen. Ich habe da noch ein Bild. Vielleicht kennt ihr das Bild, habt das schon mal gesehen. Ist eine junge Frau, Kramarek heißt die, die hat Jesus persönlich gesehen, ich glaube das. Sie hat mal ein Bild gemalt, wo sie 9 Jahre alt war. Das wurde auf irgendeine Art und Weise, kam das weg. Sie kam Jahre später, hat man das, irgendwo ist es aufgetaucht, sie hat es gesehen. Und dann hat sie noch einmal, so wie sie Jesus gesehen hat, hat sie das Bild gemalt. Und da werde ich schwach, weil nur schon das alleine, wenn wir dann Jesus persönlich, wenn wir dann Jesus als Ganzes sehen werden, denkt an Adam, als er Eva sah, wie er ausgeflippt ist. Denk an Jesus, wo du ihm dein Leben gegeben hast, da ist Jesus ausgeflippt und der Himmel hat Freudentänze, weil du seine Rettung angenommen hast, weil du jetzt erlöst bist, weil du absolut ein Kind Gottes bist, eine neue Schöpfung. Und mit dem Abendmahl, Jesus hat seinen Leib so hingegeben. Ich weiß, Geschwister unter uns, die mit Krankheit zu kämpfen haben, aber wenn ihr das, was wir jetzt heute gehört haben, die es betrifft, nehmt das einfach ganz mit. Ihr seid wie wir sind alle in der Arche, wir sind in Jesus. Und Jesus möchte, dass wir wirklich, wirklich jubeln dürfen. Und ich denke da an Lucia, auch an Anna und wen es auch sonst noch betrifft, dass wir hier nachher zusammen das Brot nehmen, was sein Leib darstellt. In seinen Striemen sind wir geheilt. Da ist Jesus, nach, wo er auferstanden ist. Aber ich gehe nochmal zurück. Das lasse ich jetzt. Wollen wir uns auf das konzentrieren, was eben passiert ist? das Brot, wenn du es zu dir nimmst, denk, du kannst wirklich sicher sein, Jesus hat alles an Schmerzen, an Krankheit für dich getragen. Und wenn wir dann den Traubensaft trinken, sein Blut, das ist so kostbar. Das kann man mit nichts aufwiegen. Er hat sein Leben für unser kaputtes Leben, unser sündiges Leben hingegeben. Und wie es eben im Epheser dann heißt, als er auferstanden ist, er hat uns mit auferweckt. Darum haben wir auch den Heiligen Geist bekommen. Sonst würde das, was ihr heute gehört habt, würde ich dir sagen, das, was der da vorne erzählt, der spinnt doch. Ihr glaubt es. Also, ich selber sage auch nie, ich hätte gerne in der Zeit gelebt, wo Jesus gelebt hat. Nein, ich bin froh, lebe ich heute. Weil damals war es anders. Seine Jungs, die hatten vieles nicht begriffen. Jesus musste zuerst sterben und auferstehen. Sie brauchten den Heiligen Geist, der uns alles lehrt und erinnert, was Jesus gesagt hat. Und meine Kinder hören meine Stimme. Also der Heilige Geist in uns, das sieht die Welt nicht. Aber wir können mit Taten können wir die Umwelt verändern, aber nicht die Welt. Sondern Menschen zu Jesus zu führen, damit sie genau in die Ruhe kommen aus Gnade, die wir haben. Jesus, ich danke dir, dass du wirklich alles getan hast für uns. Du hast uns losgekauft. Du hast alles vernichtet, was den Sündenmarkt für uns anbelangt. Ja, wir sind von Neuem geboren, eine neue Schöpfung. Unsere Seele ist noch nicht neu geboren, aber du hilfst uns dabei. Darum fallen wir auch ab und zu und sündigen. Aber da dürfen wir dir sagen, danke Jesus, auch das hast du mir vergeben. Und nicht, bitte, bitte vergib mir. Wir können schon danken, dass das auch vergeben ist. Ich danke dir, Jesus, für dein Blut, dass es wirklich uns gerecht gemacht hat. Du, Vater, hast uns vergeben, so dass du, Jesus, der von keiner Sünde wusste, bist du auferstanden, weil du die Sünde auf dich genommen hast. Wir können nur staunen und von Herzen Danke sagen, was du für uns getan hast und wer wir heute sind. Deine Töchter und Söhne, himmlischer Vater, wie dein Sohn Jesus Christus. Halleluja. Amen.